Die DNX-Bewegung verhilft dir zu mehr Zeit, mehr Geld und mehr Freiheit. In diesem Podcast beantworten wir diese eine Frage: Wie kannst du von überall arbeiten, mehr Geld verdienen und gleichzeitig die Welt verändern? Wenn du die Antwort noch nicht weißt, bist du hier genau richtig. Alle Infos auf diesem Podcast sind 100% kostenlos. Bitte abonniere unseren Podcast und gib uns eine Bewertung auf iTunes. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem DNX Podcast und heute mit einem Gast, auf den ich mich schon sehr lange freue, nachdem wir schon ein paar Mal hin und her wegen dem Termin geschaut haben. Jetzt hat es endlich geklappt. Herzlich willkommen auf dem Podcast, lieber Raoul Plickert.
Hi, vielen Dank für die Einladung und schön, dass es endlich geklappt hat. War ja immer wegen mir, sorry nochmal dafür, aber jetzt hat es ja finally geklappt. Sehr gut.
Ja, finally. Also man hört schon, du bist viel beschäftigt, du bist ja auch nicht mehr in Deutschland based. Erzähl mal ein bisschen, wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin Raoul, ich bin 25 Jahre alt oder jung und bin vor ein paar Jahren nach Dubai ausgewandert und lebe jetzt hier, meine Firma hier und ich lebe und atme eigentlich tagtäglich Marketing. Ist nicht hier im Online-Marketing an sich direkt, sondern wirklich wirkliches Marketing und das ist, was ich halt tagtäglich mache. Marketing für andere Kampagnen, Strategien entwickeln und aufzusetzen, so, das ist der eine Part. Und dann habe ich vor 2 Jahren einen Zahlungsanbieter gegründet, mit dem wir letztes Jahr live gegangen sind. CoopCard heißt der. Und es ist reine Software, Software as a Service. Und es ist eigentlich ein Startup, was sich aber jetzt relativ schnell ziemlich groß entwickelt hat. Und dieses Jahr kommen wir locker über 10 Millionen Jahresumsatz. Und was ganz cool ist und was jetzt auch sehr, sehr viel meiner Zeit in Anspruch nimmt. Und das sind eigentlich so die zwei Sachen, die ich aktuell womit ich aktuell meine Zeit verbringe. Ansonsten, ich bin auch verheiratet, lebe halt hier mit meiner Frau in Dubai. Ja,
that's it. Krass, heftig. Also jetzt werden sich einige fragen, 25 Jahre Unternehmen, mehrere Beteiligungen, Umsätze in achtstelliger Millionenhöhe oder in achtstelliger Höhe und verheiratet, Frau, siehst gut aus, hast einen geilen Buddy. Du hast es geschafft, in dieser Zeit dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Also wie war das? Wo bist du groß geworden?
Ich habe mit gar nichts angefangen, also mit 0 Euro. Und dann angefangen halt alles über anders. Meine Geschichte habe ich schon ein paar Podcasts erzählt. Ich habe irgendwann mal mit Klamotten angefangen. Die selber 18, habe da Klamotten selbst designt, mit GIMP damals, weil Photoshop zu teuer war und dann aus China importiert, über Alibaba, damals, bevor Alibaba noch hip war mit all dem Dropshipping und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja schon ein paar Jahre her. Und dann ist mal so 17 verschiedene Samples geordert und die waren alle komplett unterschiedlich teilweise, deswegen mussten so viele her. Und dann habe ich irgendwann einen Hersteller gefunden, das war damals der gleiche von Gymshark, das waren halt auch Fitnessklamotten, und dann Sachen importiert in Deutschland und dann über einen Online-Shop halt verkauft. Das waren meine Anfänge. Ich dachte, ich habe die 4-Stunden-Woche von...
Hast du dann über Shopify so ein fertiges System aufgebaut?
Nein. Shopify hatte ich mir damals angeguckt, aber Shopify war nicht das Shopify, was wir heute kennen. Und ich hatte damals angefangen mit einem Gambio-Shop. Weiß nicht, ob das irgendjemand der Zuhörer kennt, vielleicht den einen oder anderen noch, was richtig, richtig schrecklich war. Und habe dann irgendwann geswitcht zu WooCommerce über WordPress, weil das war dann doch sauberer. Und hab halt angefangen, weil ich die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss gelesen habe und dachte so, okay, Marketing kann ich outsourcen, war leider nicht so, hab mein ganzes Geld verbrannt in Marketingagenturen und dann war ich frustriert, weil es ging halt nicht weiter. Ich habe irrsinnig lange daran gearbeitet, in diesen Klamotten, um die dann zu launchen. Und dann hat es lange gedauert, Geld verbrannt. Und dann habe ich mir alles über Marketing reingezogen. Und dann fing das halt an, dass ich damit in Marketing Spaß dran gefunden habe und all diese Sachen ausprobiert habe. Dann fing es an, dass ich halt selber Sales damit generiert habe und wurde dann irgendwann zuerst Berater bei einer SEO-Firma, also oder beziehungsweise für eine Firma für Conversion-Optimierung und dann später Berater bei denen und zuerst Berater und dann Partner und dann habe ich meine erste Agentur damals gegründet, dann mit dem Geschäftspartner und Inhaber von dieser Firma. Ja.
Und das war alles noch in Deutschland?
Das war alles noch in Deutschland, genau. Das war 2013, 2014 so.
Aus welcher Ecke kommst du in Deutschland?
Ich komme aus Norddeutschland, aus Kiel, ursprünglich. Und ja.
Und du hast gesagt, du hast dich ja mit dem ganzen Thema Marketing beschäftigt, hast dich da selber reingefuchst, alles gelesen, was da zu lesen gab. An wem hast du dich orientiert? Gab es da irgendwie so eine Quelle, die dich besonders beeinflusst hat und damals State of the Art war? Das ändert sich ja immer.
Also, was ich... Online-Marketing ändert sich vieles, auf jeden Fall. Was sich nicht ändert, ist Marketing per se an sich. Definitiv nicht. Marketing, die Gesetze, wie Marketing funktioniert, bleibt immer gleich. Ja. Es kommen neue Kampagnen, aber alles, was es jemals an Werbung gab oder aktuell rauskommt, das gab es schon mal irgendwo anders vor 20, 30, 40, 60, 80, 100 Jahren. Bloß immer wieder neu zusammengesetzt. Das ist halt Marketing. Zu gucken, was funktioniert, was hat funktioniert und ein bisschen Kreativität reinwerfen und schauen, dass auf die Bedürfnisse des Marktes, in dem ich mich aufhalte, angepasst ist. Das ist eigentlich so Marketing an sich. Und ich hatte damals angefangen mit einem Buch von Robert Chiardini. Das war mein allererstes Buch über Marketing und danach habe ich mir wirklich alles reingezogen, was es gab. Ich habe jetzt Bücher gelesen, Blogartikel und so weiter und so fort und dann halt aber auch ganz, ganz viele alte Kampagnen studiert und es gab niemanden speziell, an den ich mich gewendet habe oder irgendeinen Guru oder so oder irgendjemand aus den USA, sondern ich habe einfach geguckt, okay, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert und querfeld über alle Branchen halt, also verschiedene Branchen, was funktioniert und was funktioniert nicht und dann irgendwann auch dann direkt umgesetzt und geschaut, okay, wie kann ich das, was ich gerade mache, umsetzen, einbringen, eigene Kampagnen entwickeln und das war der Weg, genau.
Gab es da so einen Eye-Opener für dich, wo du gesagt hast, so das sind eigentlich so Basic-Marketing-Rules, die aber viele gar nicht beachten oder auf dem Schirm haben und das für dich dann so ein Hebel war, um schnell skalieren zu können oder Marken groß zu machen? Also ich meine, du bist ja dafür bekannt, glaube ich, auch Personenmarken aufzubauen. Ist das dann immer sehr individuell oder gibt es dann vielleicht so 3, 4 Hebel, 5, dass du so ein Modell hast, checkst, was wendet der an, was wendet der nicht an und jetzt diesen Hebel legen wir einmal um und dann haben wir schon mal eine Low-Hanging-Fruit und Quick-Wins?
Auf jeden Fall. Sowohl als auch. Der Punkt ist, wenn etwas funktioniert, dann kannst du es nicht unendlich oft wiederholen, weil dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Es funktioniert aus dem einfachen Grund in dem Moment, sei es zum Beispiel irgendeine Marketing-Kampagne oder vor ein paar Jahren haben Selfie-Videos in Werbeanzeigen, um jetzt mal den Schwenk zu Facebook zu bekommen, wunderbar funktioniert. Und jetzt ist es halt irgendwann nicht mehr so, dass die nicht mehr so gut funktionieren, weil irgendwann machen es alle. Ja. Und das ist der Punkt halt. Immer wieder neu sich selbst zu erfinden oder die Marke zu erfinden, ist halt sehr wichtig. Der andere Punkt ist halt natürlich Reichweite, weil das ist der Schlüssel, dass du, auch wenn viele Leute nicht kaufen von dir oder jetzt nicht der beste Kunde von dir werden, ist wichtig, dass du sie trotzdem erreichst, dass sie über dich sprechen und dass du genau darauf halt Wert legst, immer präsent zu sein. Sondern gibt es natürlich für den einen, kann man jetzt sagen, okay, Facebook-Werbung, YouTube-Werbung, Podcast und so weiter und so fort. Und für den anderen ist es aber gar nicht so nötig, sondern erstmal zu sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt hier zum Beispiel erst nur auf Facebook-Werbung und bis wir auf ein bestimmtes Level sind, quasi 100.000 Euro pro Monat oder so auszugeben und dann schauen wir uns die nächsten Kanäle an. Das hängt halt immer alles davon ab, von mehreren Faktoren, was du machst, Videos machst, wer ist deine Zielgruppe, was ist dein Angebot, hast du nur ein Produkt, was du zu vermarkten hast oder hast du eine ganze Palette an Produkten zu vermarkten? So, ne? Ja.
Ich glaube, ein wichtiger Takeaway war jetzt so, dass sich viele gerade bei Facebook-Kampagnen vielleicht nur auf die Conversion konzentrieren oder auf den Sale am Ende des Tages, aber vergessen, wie sehr das auch auf die Markenbekanntheit einzahlt, dass sie einfach nur deine Ad als Impression gesehen haben, ne?
Genau. Das Spannende ist halt, wenn man sich große Brands anguckt, also Brands, die sind, warum sind die groß? Weil die einen großen Market Share haben. Ja, sie haben einen Share, die haben einen sehr großen Share am Markt und dadurch sind sie bekannt. So, und der Punkt ist, es ist halt enorm oder dass diejenigen immer diejenigen gewinnen, die am meisten in Reichweite investieren. Ja, das heißt, jetzt nicht unbedingt jetzt bei Facebook in Reichweite, aber es heißt halt, dass du so viele Personen wie möglich erreichst mit deiner Marketing-Message, mit deiner Kampagne. Und diese Leute, die du erreichst, die müssen nicht mal Käufer werden. Ja? Die können sich einfach nur, die können deinen Brand sehen, die können über deinen Brand sprechen. Die müssen auch nicht deine besten Käufer sein. Die können jetzt zum Beispiel, wenn du ein günstiges Produkt hast oder so, ja, das reicht schon, wenn die das Produkt, ein günstiges Produkt einmal kaufen oder so. Aber das sorgt dafür, dass du Market Share bekommst, dass die Leute über dich reden und dass du bekannt wirst. Und diese Bekanntheit sorgt halt dafür am Ende des Tages, dass du gut positioniert bist am Markt und darüber halt den Vorteil hast, langfristig gesehen zu dominieren und günstiger als jetzt Wettbewerber zum Beispiel an Kunden zu bekommen. Das ist ein cooler Vorteil, und den du halt immens mit Facebook, YouTube, mit all den digitalen Medien aktuell leveragen kannst. So. Und das ist halt auch, was ich mache. Das ist halt das Spannende. Ja.
Mhm. Erzähl mal, mit wem hast du schon zusammengearbeitet? Welche Personen, die man in Deutschland so kennt, hast du groß gemacht? Gab es ja schon einige.
Ich mag nicht so gerne Name-Dropping machen. Vielleicht sagst du mal, von wem du gehört hast.
Ich habe von Karl S. gehört, von Dirk Kräuter gehört, von Christian Bischoff gehört.
Ja, also ich habe von dieser ganzen Speaker-Szene habe ich mit so ziemlich jedem zusammengearbeitet. Ich arbeite auch mit dem Model-Label Phil Plein zusammen. Mhm. Es gibt einige, über die darf ich nicht sprechen, Vertrag. Ich habe eigentlich mit so ziemlich jedem schon mal zusammengearbeitet in dieser Szene oder mit dem irgendwas rausgebracht oder irgendeine Kampagne gemacht oder so. Und diejenigen, die man am meisten hört, das sind halt, weil ich entweder mit denen immer noch zusammenarbeite oder mit denen halt angefangen habe und weil das sich halt so verbreitet hat wie ein Lauffeuer, weil wir haben ja sehr, sehr coole Sachen gemacht. Sei es für Christian Bischoff ein Buch, sein letztes Buch in 3 Tagen 25.000 Exemplare. Also die erste Auflage war nach 68 Stunden komplett ausverkauft. Wow. Oder bei Dirk die Hallen zu füllen, innerhalb von 2-3 Tagen über 11.000 Tickets zu verkaufen und so weiter und so fort. Und, wow. Und ja, genau. Ja, das stimmt.
Genau. Und du hast ja eben auch gesagt, dass du einen sehr holistischen Ansatz hast. Wenn du mit jemandem zusammenarbeitest und es sehr ganzheitlich betrachtest, gerade bei Personal Brands geht es ja auch darum, wie positioniere ich diese Person oder möchte sich die Person selber positionieren. Ist das auch so ein Ansatz von dir, da reinzugehen, so wie wird er oder sie aktuell im Markt wahrgenommen und was könnte man da ändern? Könnte man vielleicht eine Ansprache ändern, die Kommunikation, das Outfit, den Look? Sind das auch so Dinge, die du da mit deinen Kunden besprichst?
Ja, also der Punkt, irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, dass jeder kann irgendwie Kampagnen oder im Online-Marketing Kampagnen aufbauen, die du sollst Tickets verkaufen oder ein Produkt und Werbung schalten, Landingpages bauen, vielleicht noch offline irgendwas machen hier und da. Das ist keine Rocket Science. So. Was dann fehlt, sind immer ganz viele Kleinigkeiten, ganz viele Details. So, zum Beispiel, wenn man irgendetwas launcht, dass man dann kontinuierlich die ganze Zeit alle 15 Minuten Werbeanzeigen erstellt und die testet und alle 15 Minuten gegenmisst, okay, wie viel habe ich ausgegeben, wie viel habe ich eingenommen. Und diese ganzen Details, die macht aber keiner, weil sie enorm aufwendig sind. Sie sind enorm viel Arbeit. Und ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht und ich habe das immer so verglichen, okay, mit dem Athleten, der für Olympia trainiert. Der trainiert nicht an dem Tag, wo er Olympia hat, so. Oder der gibt nicht da seine Bestleistung. Ja? Also klar gibt er seine maximale Leistung, aber da gibt er 100%. Aber er muss 110% all die Tage vorher im Training geben. Ja? Weil wenn er das nicht tut, dann wird er auf jeden Fall nicht auf dem Treppchen stehen. So. Und so ist halt die Parallele für mich, auf solche Details zu achten und mich immer zu fragen, okay, ist jetzt bei jedem Brand, ist jetzt alles was ich dort reingebracht hat, ist es wirklich alles, was ich geben konnte? Und dann, wenn ich sage ja, dann wird es in der Regel eine gute Kampagne. Und zu deiner Frage zurück, zu solchen Details kommen halt dann am Ende dann halt auch solche Sachen wie auch sein äußeres Erscheinungsbild. Zum Beispiel bei Christian Bischoff, als ich mit Christian Bischoff angefangen habe zu arbeiten, hatte er noch sein Stirnband auf, war Basketballspieler und da habe ich dann 6 Wochen oder 7 Wochen lang kontinuierlich WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht und so weiter und so fort, ob er das Stirnband ablegen soll oder nicht, weil er noch ein bisschen mehr in die Masse wollte und noch ein bisschen mehr Akzeptanz haben wollte. Mhm. Und er hatte enorme Angst davor, was ja auch verständlich war, weil am Ende des Tages war das sein Markenzeichen über Jahre hinweg. Und das war ja halt auch sein Bezug zum Basketball und seine Angst war halt, das zu verlieren. Aber eventuell Marken müssen sich weiterentwickeln. So, Apple war bekannt für Computer vor 20 Jahren, aber Marken entwickeln sich weiter. Für was ist Apple heute bekannt? Für iPhones hauptsächlich, für iTunes, für Software, für iOS, so, für App Store. So, dafür ist, und vor 20, 30 Jahren war, beziehungsweise vor 20 Jahren war Apple Computerfirma. Amazon war ein Buchstore, ja, die einfach Books gedropshipped haben. Ja. als einer der ersten.
Free Shipping.
Und sind jetzt mittlerweile was? Was ist Amazon? Ist Amazon S, Datencloud? Amazon ist was? Amazon ist eine Logistikfirma, haben gerade letzten Monat, glaube ich, 17 Flugzeuge geleased, One-Day-Prime-Shipping anzubieten. Ja, also Marken entwickeln sich weiter. Und genauso war es zum Beispiel bei Christian Bischoff. Wir hatten vor dem Interview über High-Price-Coaching gesprochen. In Deutschland gibt es ja Andreas Baulich, Unternehmensberatung. Und da war es zum Beispiel so, dass Andreas überhaupt nicht ernst genommen worden ist, so wenn man so bei Facebook und so weiter und so fort, weil er ist mittlerweile zwar schon 30, sieht aber aus wie 18, 19 oder so. Aber dann habe ich gesagt, okay, hol dir eine Brille und dann stellt sich raus, okay, er brauchte wirklich eine Brille, hat eine Sehschwäche, aber seitdem die Brille da ist, ist es einfach ein völlig alles Auftreten. Das sind so Details, die fühlen sich so auch teilweise manchmal lächerlich an, wenn man das jetzt nochmal so erzählt. Aber immens nach außen hin, gerade wenn du so Kampagnen machst als eine Person, hat es eine enorme Wirkung, was du trägst, wie du dich gibst was die Leute für ein Bild von dir auch vor allen Dingen haben. Ja.
Ja, war das beim Dirk nicht auch so mit der Ansprache, mit dem Sie und Du nochmal so ein Ding?
Genau, bei dem Dirk war es zum Beispiel Sie und Du. Dirk hatte kommt ja eigentlich aus der Businesswelt, dementsprechend der
Hardcore Corporate, ne? Also ich kenne ihn sogar noch aus meiner Zeit von Stepstone. Also ich hab am Startup bei Stepstone gearbeitet und da war er Verkaufstrainer für den ganzen Vertrieb. So, und das ist Hardcore, grauer Anzug, Sie.
Genau, absolut, genau. Und das so habe ich Dirk auch kennengelernt. So. Also eine WhatsApp-Message mit Sie. Ja, hallo Herr Plick, schön Sie kennenzulernen. Können wir mal telefonieren? Schicken Sie mir doch mal Ihre Termine durch, wann Sie verfügbar sind und so weiter und so fort. Und dann die erste Vertriebsoffensive, die ich damals besucht hatte, da hat er auch noch die Leute gesiezt. Und das hat auch Zeit gedauert, erstmal die Leute davon oder ihn davon auch zu überzeugen, so hey, duzt die Leute mal so. Es ist jetzt die Marke entwickelt sich halt weiter so, ja. Und es gibt wirklich hunderte von solchen Geschichten in überall solche Kleinigkeiten, ja.
Sau spannend. Gibt es in einem Feld, was dir mehr Spaß macht, so Personenmarken aufzubauen im B2C-Umfeld oder jemand wie Dirk, der aus B2B kommt und dann in B2C switcht? Oder du hast gesagt, du arbeitest mit Philipp Klein, das ist ja eher, obwohl es auch B2C, ne? Aber so Personenmarken ist ja, versus Retail?
Ja, also das ist ja Online-Shopping und Retail, richtig gesagt. Und das andere sind ja nochmal, ist ja eine Mischung aus Information Marketing und E-Training. Ganz ehrlich, nein, gibt es nicht. Mir macht am meisten Spaß, solange ich gefordert bin, solange ich eine Challenge habe, solange ich mich da kreativ entfalten kann. Das macht mir alles Spaß. Also es gibt dann nichts, was ich bevorzuge gibt es nicht. Alles hat auch seine Schattenseiten und alles bringt auch Kopfschmerzen mit sich. Also das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite, sondern alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Also, ja.
Was hat dir denn mal so richtig fett Headache verursacht, wo du dachtest so, fuck it, ich weiß gar nicht, ob ich das noch weitermachen will. Das ist jetzt echt heftige Situation. Gab's sowas schon mal?
Ach klar, gibt's ja, natürlich dauerhaft. Es sind halt die Momente, also dass ich sage, ich mache da nicht weiter, das gibt es eigentlich nicht. Es gibt höchstens mal rumgefluch oder so. Es ist gerade zum Kotzen ist oder so. Aber
ansonsten, ja, das ist auch gut, muss raus aus dem System.
Absolut. Also ich bin jemand, der häufig flucht, aber ich meine das meistens gar nicht so, aber trotzdem ist halt manchmal muss es halt raus. So. Also der Punkt ist, es gibt so viele Sachen. Also gerade zum Beispiel, wenn jetzt ein großer Launch ist oder so und oder wenn es um solche Bücher geht oder die Druckerei ist nicht schnell genug oder Facebook alle 3 Monate kriegst du einen neuen Facebook-Rap da ist gerade Zuteilung und da hattest du so immer 2-3 Wochen in der Warne oder so und wenn du in dem Zeitpunkt wenn da mal ein Launch oder eine spontane Aktion fällt und da läuft irgendwas schief und der ist nicht erreichbar, dann ist es natürlich auch nervig und solche Sachen. Sowas passiert sehr, sehr, sehr oder häufiger. Nicht sehr häufig, aber häufiger.
Was ich einige bestimmt jetzt fragen, wo du auch das Stichwort Facebook-Rap erwähnt, so hast du das auch, dass du noch Ads disapproved bekommst? Wie häufig ist das? Frustriert dich das noch oder weißt du dann genau, woran du drehen musst?
Ja, also es kommt halt darauf an, in welchem Bereich du dich aufhältst. So, ne? Wenn du bei Andreas Baulich zum Beispiel, kann es häufiger vorkommen, dass da die ein oder andere Ad disapproved wird, weil die das verwechseln, also der Algorithmus verwechselt das mit Make Money Opportunity oder MLM oder sowas. Ja. Oder irgendwas schnell reich werden oder so und dann alles halt Standard, dann schicken wir die neu durch und dann werden die immer approved. Also das ist nicht so das Problem.
Wenn du eine Ad neu durchschickst, fasst du dann die eigentliche Ad an und bearbeitest sie oder duplizierst du die und reichst sie nochmal neu ein?
Gar nicht. Du kannst ja sagen, hier Überprüfung anfordern, wenn die Ad disapproved ist beim ersten Mal. Ja. Und dann sagst du halt hier, entspricht den Richtlinien, weil wir machen halt Ads, die den Richtlinien entsprechen. Und das ist halt der Algorithmus, der die falsch einstuft. So. Und dann liegen die manuell vor bei irgendjemandem bei Facebook, der guckt drüber, sieht das, zack, bestätigt die manuell. Also so läuft das bei uns.
Ihr schiebt ja ganz schön viel Traffic auch von A nach B. Kann es passieren, dass das Tools dann auch mal an die Grenze kommen, wie Webinar Jam oder Ever Webinar von Gendai?
Oh ja, natürlich. Also zum Beispiel, wir hatten mit Webinar Jam hatten wir 30.000 Webinar-Registrierungen und wir haben dann geguckt, eigentlich hätten wir 38.000 oder so haben müssen. Und dann so gewundert, hey, was ist da los? Und dann ist uns aufgefallen, dass der Webinar-Gym alle Freenet, GMX und Web.de-Adressen einfach rauslöscht. Und soweit ich weiß, ist der Bug immer noch nicht behoben. Also falls ein oder andere das Tool aktuell benutzt, überprüfen. Wir haben dann einen Workaround damit gebaut, weil es gibt jetzt auch nicht so viele andere Webinar-Tools, die dementsprechend in den anderen Bereichen gut funktionieren, wo die gut funktionieren halt. Wir haben da jetzt einen Workaround gebaut, aber trotzdem, also es ist, das war zum Beispiel, wir haben mit Zapier und wir pushen die Kontakte dann manuell dann halt rein zu dem Zeitpunkt, wo das Webinar stattfindet, aber halt nicht mehr automatisiert und lassen das über Ever Webinar oder Webinar-Gym laufen, weil es war recht teuer und nervig und auf einmal hast du so von heute auf morgen, du guckst rein und es fehlen dir einfach ein paar tausend Kontakte und denkst so, ja. Ich habe gerade so im Schnitt 8-9 Euro für einen Teilnehmer bezahlt und jetzt sind es 8.000, das sind einfach 8.000 Leads jetzt weg, so, wo sind die?
Fuck, habt ihr das dann schnell rausgekriegt? So, ich meine, da muss ja erstmal drauf kommen, ne? Dass man sich die Listen anguckt. So, gibt es da irgendwie ein Pattern, welche Domains fehlen?
Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man ein gutes Team hat. Ich glaube, wenn ich das alleine machen würde, hätte ich es nicht so schnell rausgefunden. Aber die haben da alle zusammen ihre Köpfe reingesteckt und haben dann auch direkt, nachdem wir den Fehler gefunden haben, das alles untersucht und geschaut, woran kann das liegen. Und haben dann auch den Fehler gefunden und dann schnell einen Workaround gebaut.
Heftig, Alter. Würdest du sagen, das ist auch eine Stärke von dir, dass du resourceful bist? Also, dass du schnell irgendwie Plan B, C zur Verfügung hast und immer so in Lösungen denkst?
Boah, Alter, jetzt hast du ein Wort rausgepackt, resourceful. Ich glaube, meine Frau wird mich das öfters sagen. Ich habe noch jemanden,
der ich habe super stark gehört.
Den Ansatz. Ich auch, deswegen. Ich habe aber relativ wenige Leute getroffen, wo ich das gehört habe. Genau, also ich sag's genauso, wie du es gesagt hast, resourceful zu sein, ist eine, wenn nicht sogar die wichtigste Fähigkeit im Leben, weil es bringt dir Awareness und mit Awareness kannst du halt, wenn Probleme aufkommen, weil unser ganzes Leben sind Probleme, das heißt, hey, es gibt Plan B, Plan C, Plan A oder wie können wir Plan A trotzdem, wie können wir trotzdem machen, dass es funktioniert? Ja. Dementsprechend, ja, resourceful zu sein, ist die wichtigste Fähigkeit auf jeden Fall, ja.
Ja, gerade in der Online-Welt. Ich meine, wie schaffst du es da zum Beispiel immer State of the Art zu bleiben? So, kommt das dann über dein Team, das Wissen, was dann an dich wieder weitergetragen wird? Oder bist du jemand, der auch noch tagtäglich abcheckt, sich da reinfuchst, was hat sich jetzt wieder geändert an den Algorithmen bei Facebook oder bei LinkedIn, YouTube, je nachdem, welche Kanäle du betreust? Oder ist es so, dass man einmal so ein Level hat und dann ist die Frequenz auch nicht mehr so hoch, wo man dann jeden Tag gucken muss, so was funktioniert, was funktioniert nicht?
Also tagtäglich ändert es sich ja nicht, aber von Woche zu Woche oder so, also es ist halt so, ich bin mit vielen Leuten im Austausch. Und wir experimentieren auch total viel. Das heißt, wir schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das Ding ist aber, du kannst die besten Facebook, oder jetzt mal so gesagt, du kannst die besten Facebook-Taktiken der Welt haben. Das heißt, du kannst sagen, du weißt, wie die Maschine funktioniert, ja. Das ist nicht das Schwierige, das zu wissen, wie die Maschine funktioniert, ja. Also, weil erstens, keiner weiß hundertprozentig, wie der Algorithmus funktioniert, weiß keiner. Aber Facebook stellt uns zur Verfügung zu sagen, okay, wenn du das machst, dann passiert das und das. Und dementsprechend, du solltest halt deinen Fokus auf die und die Punkte legen. So. Erstens, das kann man lernen. Das ist einfach zu lernen, das ist nicht schwierig. Dann zweitens, zweitens guckst du dann, okay, das andere ist halt Zahlenmanagement, zu gucken, okay, wann stelle ich Anzeigen ab, wann und wann erhöhe ich das Budget oder wann skaliere ich sie, wann gebe ich mehr aus. So, das ist auch nochmal eine andere Fähigkeit. Aber wenn dein Creative wack ist und überhaupt nicht funktioniert, wenn deine Werbung einfach mega langweilig ist, wenn deine Werbung unprofessionell ist, wenn deine Werbung nicht dem Zeitgeist entspricht oder der Plattform, wenn du mit deinem Angebot deine Zielgruppe nicht erreichst, wenn du die falschen Wörter benutzt, wenn du wenn allen zumindest ein Video mit einer 6 oder 8 Megapixel Kamera, du kommst mit einer 2 Megapixel Kamera da an, solche Geschichten, wenn du die Entwicklung von Werbung nicht drauf hast, dann kannst du noch so gut sein in Werbeanzeigen, du wirst keinen Erfolg haben, weil am Ende des Tages das sorgt dafür, dass das eine oder andere Video auf Facebook oder Instagram oder so, dass es viral geht, ja, oder dass Leute sich das zuschicken und so. Und andere super gut produzierte Videos, hochwertige Videos, dass bei denen gar nichts passiert. So. Weil es am Ende des Tages eher egal ist, ob du jetzt viel oder wenig Arbeit in deine Werbung reinsteckst, sondern es kommt auf das Resultat an. Und das Resultat ist am Ende des Tages, spricht es den Markt an, löst es dort Emotionen aus, die Emotionen, die ich haben will. Und wer das drauf hat, der braucht nicht gut in Facebook Werbung zu sein, weil die Ergebnisse kommen automatisch viel, viel leichter, wenn man das einmal gelernt hat, wenn man weiß, wie das funktioniert.
Was treibt dich an? Ist es dann eher so der Prozess, irgendwie immer so ein Top of the Game zu bleiben oder eine geile Kampagne zu fahren? Oder ist es irgendwie, sind es die Zahlen, sind es die Umsatzzahlen, sind es die Conversions, ist es irgendwie datengetrieben oder sind es irgendwie noch höhere Ziele, Visionen, die du hast, wo du irgendwann mal als Person oder auch gerade businessmäßig hin willst?
Ziele habe ich auf jeden Fall. Klar, die treiben mich auf jeden Fall an. Das andere ist natürlich abzuliefern. Wie gesagt, Sport, ich mache sehr gerne Sport. Ich habe sehr viel Sport auch früher gemacht. Aktuell gehe ich noch im Fitnessstudio ab und zu mal schwimmen und pumpen. Aber genau. Ich habe 15 Jahre lang Kampfsport gemacht.
Was hast du gemacht?
Auch auf dem Wettkampflevel. Ich habe Jiu-Jitsu gemacht.
Ah, cool. Na, ich habe lange Krav Maga gemacht. Ist jetzt kein Sport, sondern eher ein System. Aber auch
cool. Also Selbstverteidigung habe ich auch 2,5 Jahre gemacht. Dementsprechend, ich will abliefern, ich will für mich sagen, hey, alles, was ich selber gemacht habe, das mache ich auch nicht für jemand anders oder so, sondern für mich, um zu gucken, okay, um zu sehen, okay, wie weit komme ich noch so oder was kann ich noch besser machen als vorher. Das macht mir macht es immens viel Spaß, gibt mir enorm viel. Und es ist cooler, halt auch den einen oder anderen auf dem Weg, den zu inspirieren und zu sagen, hey, cool, dass du das und das gemacht hast und so. Und das hat mir auch geholfen oder so. Oder das habe ich bei dir gesehen. Das hat super gut funktioniert. Wir haben das bei uns auch gemacht. Das ist halt cool so. Und der andere Punkt ist halt, das Monetäre, was dabei rumkommt, ist auch nicht schlecht. Und wenn man jetzt Erfolg nur monetären bemessen würde, dann würde ich sagen, okay, alles super, mir geht's gut. Weil Geld ist das eine. Ich sage, Geld ist wichtig, weil das Leben kann manchmal unfair sein und du kannst Sachen nicht vorhersehen und dann brauchst du halt Geld, um diese Probleme zu lösen. Auf der anderen Seite erlaubt es dir halt auch dann nach Sachen zu gehen, die dich wirklich antreiben. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich jetzt mit CopeCard habe, mit der Software halt einfach so Technologie zu bauen, die ich mir selber gewünscht habe jahrelang, die einfach nicht vorhanden war und die nach meinen Maßstäben kreieren zu lassen. Und ich bin halt kein Programmierer und alles, was ich kann, ist so ein bisschen CSS und JavaScript, aber da hört es dann bei mir auch auf. Und das ermöglicht dir halt jetzt halt so ein Team, ein ganzes Team zu haben an Entwicklern, die halt an dieser Vision arbeiten. Das ist halt das Coole so, ne?
Ja. Ja, also würdest du sagen, zum einen excited dich der Prozess, die ganzen Learnings, die du immer noch machst in den Kampagnen, also das hat sich noch nicht abgenutzt, du bist ja immer noch total heiß und brennst dafür. Und zum anderen aber auch das Monetäre, was ja eigentlich ist ja immer ein Beiprodukt, aber Geld schafft einfach mehr Möglichkeiten und er schafft dir den Lifestyle, den du gerade hast, man fühlt sich einfach besser in hier und now. Und gibt es da vielleicht noch so eine 3 Jahre, 5 Jahre Long-Term-Vision, wo du sagst, so auf, also das mache ich jetzt, weil in 3 Jahren möchte ich die noch andere Möglichkeiten haben? Oder bist du eher einer, der so im Hier und Now lebt und sagt, so ich schaffe mir so mein bestmögliches Setting für den Moment jetzt und da bin ich gerade glücklich und zufrieden mit?
Nee, ich habe einen Weg, wo ich hin will in den nächsten Jahren. Das habe ich auf jeden Fall.
Klar. Mhm. Was zum Beispiel?
Das erzähle ich nicht. Das sieht man dann. Ich wurde schon öfters gefragt, was sind deine Ziele? Und ich habe immer gesagt, entweder man sieht es dann, ja, oder man sieht es nicht. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der das nach außen hin erzählt oder so. Bin ich allgemein nicht so. Deshalb, also entweder man sieht es oder man sieht es halt nicht. Genauso so, wie es die letzten Jahre halt auch, für früher war es mein Ziel, irgendwann mal nach Dubai zu kommen. Mhm. Oder nach Dubai auszuwandern und ist jetzt da und alles cool. Ja.
Was gibt dir Dubai? Ist so cool, wie du das vorher ausgemalt hast? Ist anders? Ist immer noch cool? Könntest du dir vorstellen, in 5 Jahren woanders zu sein?
Auf jeden Fall. Nee, das erste Mal war ich hier 2010 und war halt so komplett was komplett anderes und irgendwie hat es mir damals die Stadt dann angetan und ich hatte dann halt damals, wie alt war ich da, 16. Und dann dachte ich so halt, okay, um hier zu leben, dann muss ich schon einiges an Geld verdienen haben und so und wie sieht so ein Plan dann aus? Und dann habe ich mir halt ausgemalt, so hey, als erstes beendest du die Schule, dann studierst du BWL oder sowas, dann wirst du Unternehmensberater.
Habe ich gemacht.
Also und dann mit 30 oder so, dann bist du da in der Unternehmensberatung, Junior, arbeitest dich dann irgendwann hoch zum Mittel oder Senior und mit 40 oder mit Ende 30 machst du dich dann selbstständig. Mit 40, das ist so ein realistisches Ziel, dann bist du so in Dubai, weißt du. Das hatte ich mir damals dann so ausgemalt. Also studiert habe ich dann nicht mehr. Hab dann halt direkt zu meinem 18. Geburtstag angefangen mit den Klamotten und den ganzen Kram. Und ging dann doch schneller als geplant. Aber Ziel haben wir, ist gut.
Ja, Ziele sind total wichtig. Wie war es denn damals, als du mit 16 das erste Mal da warst und dann wurde so die Vision ein bisschen konkreter mit Dubai? Bist du auch jemand, der Dinge manifestiert, der achtsam mit seinen Gedanken umgeht, der an seinem Mindset gearbeitet hat? Würdest du sagen, das ist auch ein Hebel, der wichtig war auf deinem Weg?
Vielleicht, ich glaube jetzt nicht so an manifestieren oder benutze dieses Wort so oft, aber ich lese sehr viel, ich lese immer noch sehr viel. Ich habe früher unglaublich noch viel mehr gelesen als jetzt. Jetzt mangelt das wirklich mit der Zeit so ein bisschen dran, aber ich habe früher enorm viel gelesen. Natürlich achte auf seine Gedanken. Ich bin ein großer Fan von Marcus Aurelius auch. Auf jeden Fall kann ich nur so unterschreiben, weil am Ende des Tages es geht nicht darum, wer ist der Schlauste, wer ist der Smarteste, sondern darum, wer hat die meiste Kontrolle über seine Gedanken und über seine Ziele und seine Träume und Visionen. Und Das ist der Punkt, dass du dann, dass du genügend Kontrolle hast, die aus deinem Kopf in die reale Welt zu übertragen. Ja? Also durch deine Handlungen und durch deine Taten. Kommt noch dazu. Nur manifestieren oder nur aufzuschreiben oder so, das ist ein Tool, aber das reicht nicht aus. Du musst auch anpacken können, du musst handeln. Ja? Ich kenne nämlich auch genug Leute, die schreiben immer noch seit Jahren ihre Ziele auf und sind nicht einen Meter weitergekommen, weil sie immer eine neue Bullshit-Story haben, warum, wieso, weshalb sie jetzt gerade in dem Moment nicht bereit sind, etwas umzusetzen. Ja.
Ja, original. Oder die auf der Couch sitzen und dann irgendwie Law of Attraction gelesen haben, Ask, Believe, Receive und sich dann fragen, so, warum funktioniert das nicht? Also fehlt dann dieser wichtige Step, den du gerade genannt hast, diese in die Umsetzung zu gehen und sei es nur Inspired Actions. Also es darf auch mit Leichtigkeit und Freude passieren, so, aber manchmal muss meiner Meinung nach auch dieser Hustle-Mode gerade am Anfang sein.
Beides ist, genau, absolut. Leben ist irgendwo Balance für mich. Es muss halt ein Gleichgewicht da sein, ja. Muss ein Gleichgewicht da sein.
Wie schaffst du es, in dieses Gleichgewicht, in die Balance zu kommen, wenn du merkst, dass es gerade alles ziemlich tense, businessmäßig, was du da machst so, und du bist stuck, also jetzt nicht midterm, aber vielleicht an dem Tag gerade, gestattest du dir selber, dann gehst du schlafen, gehst ins Gym, machst was mit deiner Frau, was machst du?
Ich gehe einfach nur schlafen. Ja, also ich habe Gym gehe ich meistens immer morgens und natürlich gibt's genau solche Momente. Mhm. Meistens ist es dann einfach, leg dich einfach, ich habe irgendwann angefangen vor 4-5 Jahren, irgendwann dann einfach gesagt, okay, Feierabend. Hinlegen, schlafen gehen, Maschine neu starten, weil am Ende des Tages meistens denkt man dann zu viel drüber nach und da kommst du nicht mehr auf eine Lösung. Dann legst du dich hin, am nächsten Morgen denkst du dir, hey, war erstens gar nicht alles so schlimm. Zweitens, ja. Denkst du dann irgendwie, gehst in die Dusche und denkst dir so, ey, das war ja gar nicht so schwierig, hier ist die Lösung für das Problem. Also das ist mir schon häufiger passiert, jetzt nicht jedes Mal, aber schon genug daran, oder oft genug, dass ich mich daran erinnere, dass es auf jeden Fall so passiert ist. Und insofern einfach schlafen gehen oder hier in Dubai auch mal eine Shisha rauchen, das ist auch mal ganz gut.
Original, ja. Ey. Du glaubst gar nicht, wie oft ich das auch schon erlebt habe, dass da irgendwelche fetten Headaches waren so. Dann lässt du los, gehst gleich pennen oder machst irgendwas anderes am nächsten Tag, machst du einen Rechner auf, das Ding hat sich von selbst erledigt oder so. Das geht auch oft genug. Ja. So, genau. Hättest du weiter rumgehasselt und wärst dann in diesen Modus reingegangen und immer tiefer so, dann hättest du dich wahrscheinlich noch selber wahnsinnig gemacht. Völlig unnötig.
Ja.
Cool. So, zum Abschluss. Ah ja, zwei Sachen habe ich noch. Was denkst du so über die deutsche Online-Marketing-Szene in terms of, was da alles noch möglich wäre oder was gerade State of the Art ist, so weltweit? Hat sie so langsam Anschluss geschafft? Oder ist es auch schwer zu pauschalisieren? Oder ist es immer so, dass in den Staaten irgendwie 2-3 Jahre alles vorher rauskommt, funktioniert, getestet wird?
Also glaube ich jetzt nicht mehr. Also alles ist ja auch wesentlich connected, also viel mehr connected. Der einzige Punkt ist, glaube ich, immer noch einfach so, dass Deutsche mal noch ein bisschen mehr Kreditkarten haben könnte, also so ein allgemeines Problem und weniger SEPA-Lastschrift.
Aber oh yeah.
ansonsten darüber hinaus, für mich ist das weniger Online-Marketing, für mich ist das viel mehr E-Training und dieser ganze E-Training-Markt, der wächst halt noch dramatisch an. 2015 war knapp bei 135 Milliarden oder so weltweit und wurde prognostiziert, dass bis 2025 der Markt auf über 300 noch was Milliarden wachsen soll. Das Spannende ist jetzt, das ist 4 Jahre her, und jetzt hat sich der Markt mehr als verdoppelt. Das heißt, wir haben schon 270, der ganze Markt ist weltweit auf über 270 Milliarden $270 Milliarden Dollar Volumen. Und wird bei 2025 noch viel, viel größer sein. So, und das hängt halt auch damit zusammen, dass solche Länder wie Brasilien, Länder wie Indien, noch wesentlich, wesentlich stärker sind. Und ich denke, derjenige, der sich, der smart ist und anfängt, dann auch länderübergreifend und auch eine smarte Solution zu entwickeln für verschiedene Sprachen und dass dieser ganze Markt noch, noch erreichbarer wird, der wird davon sehr, sehr gut profitieren können.
Ist das auch ein Plan für euch mit Copecard? Ich weiß gar nicht, ob ihr schon internationalisiert habt, international zu gehen?
Mit Copecard müssen wir mal schauen. Also mit Copecard, wir fokussieren uns jetzt aktuell erstmal nur auf den deutschsprachigen Markt. Wenn wir da die Leute alle super glücklich gemacht haben, dann gehen wir vielleicht oder höchstwahrscheinlich auf jeden Fall international. Also wir bieten natürlich jetzt schon Internationalität an, länderübergreifend, aber halt erstmal nur auf Deutsch. Aber jetzt aktuell fokussieren wir uns erstmal nur darauf, dass wir das meistern. Wenn wir das gemeistert haben, dann können wir nochmal über andere Sachen sprechen. Aber ja.
Okay.
Also ausschließen auf gar keinen Fall.
Okay, sehr cool. Was würdest du machen, wenn man dir jetzt von heute auf morgen alles wegnimmt, auch dein Netzwerk, deine Connections, die du hast, aber so dein Know-how ist noch da und 1.000 Euro Startkapital. Willst du dann nochmal Mode durch Alibaba-Ding aufzuziehen oder was würdest du machen?
Ich hab das bei Russell Branson in einem Buch geschrieben. Ich wurde da gefragt von ClickFunnels, genau die Frage, was würde es passieren, wenn man dir alles wegnehmen würde, du hättest irgendwie $1,000 und 30 Tage Zeit.
Habe ich mir gerade ausgedacht, die Frage, 3 Minuten vor unserem Interview, aber wahrscheinlich ist die ist ja nicht neu.
Ist auch eine super geile Frage. Und da habe ich so ein ganzes Kapitel geschrieben, was ich von Tag 1 bis Tag 30 machen würde. 30days.com oder so heißt das Buch und kurz gefasst, ich würde gleich das Gleiche machen, was ich damals wirklich gemacht habe, weil es hat wunderbar gut funktioniert und es ist, glaube ich, auch zeitlos.
Heißt, also wo würdest du starten? Würdest du wieder starten mit Alibaba und Dropshipping?
Oder? Ich würde einen Schritt weiter starten und zwar Agency-Business einfach zu lokalen Businessen gehen, denen eine einfache Solution anbieten, weil das Gute ist bei denen, die haben nicht viele Variablen drin. Das heißt, die haben eine Variable in der Regel, brauchen zum Beispiel mehr Restaurantbesuche oder mehr Besuche in der Zahnarztpraxis so und auf diese Variable konzentrieren, da anfangen, die kann man super einfach auf ein monatliches Abo von 1.000, 2.000 Euro machen, das kann man auch noch alleine machen zum Beispiel, kannst du easy in einem ersten Jahr 100, 200, 300.000 Euro Umsatz machen, damit hast du nicht viele Kopfschmerzen, kannst das Geld beiseite legen, zahlst dir wenig aus, sparst das. Und dann fängst du dann halt an, das Ganze ein bisschen größer zu machen, hast Erfolge, gehst damit zu größeren Firmen, fängst an, deinen ersten Mitarbeiter zu heiren oder so. Oder du reist um die Welt und machst das ganze Zeit weiter. So ist ja, gibt ja jetzt keinen klaren Weg, den man gehen muss oder so. Aber das ist halt so, was ich da in diesem Buch beschrieben habe, weil das war genau mein Weg.
Cool. Dann habe ich noch eine letzte persönliche Frage. Wenn du sagst, Geld weglegen, investierst du dein Geld? Hast du es angelegt oder liegt das irgendwo?
Ja, doch. Also ich habe, wie gesagt, Copecard ist komplett self-funded, da habe ich eine Menge rein investiert. Sehr, sehr viel Geld sogar. Und ansonsten, ich habe...
Wie viel hast du rein investiert?
Über eine Million. Immobilien bin ich gerade dabei, hier in Dubai. Ich habe jetzt 2 Immobilien gekauft und ansonsten, ich habe irgendwann mal ein bisschen was in Bitcoin. Ich habe sehr viele Freunde, die sind in dem Bereich ziemlich groß, machen auch, arbeiten hier mit staatlichen Institutionen damit zusammen und habe dementsprechend auch so ein bisschen Krypto-Stuff und ansonsten ein paar Aktien hier und da. Aber am meisten, wie gesagt, Immobilien und Software.
Beteiligung, cool. Klingt sehr gut diversifiziert. Ja, bist ein geiler Typ, Paul. Macht voll Spaß, mit dir zu quatschen und das Interview zu machen. Vielen Dank.
Danke, kann ich zurückgeben. Cool.
Wo finden Leute noch mehr zu dir, zu deinen Ventures, persönliches Profil, wenn du das irgendwo droppen willst? Habe ich alles in die Shownotes.
Aktuell habe ich nur ein Instagram-Profil. Ich habe alle Webseiten und so gelöscht. Habe nichts online, kein LinkedIn-Profil oder so. Instagram-Profil und ansonsten, that's it.
Okay, Copcard verlinken wir auch. Und ja. Viel Spaß noch in Dubai. Was machst du heute noch? Hast du immer so eine bestimmte Routine, dass du immer das Gleiche jeden Tag machst oder ist es auch so ein bisschen abhängig davon, was auf deiner Roadmap ist?
Nee, es hängt komplett ab davon, was auf der Roadmap ist. Also ich habe was immer gleich ist, Sport und Kryo und so einen ganzen Kram. Und ich habe gleich Meeting in der Stunde und danach Koffer packen, Friseur und so weiter und so fort, weil morgen geht's dann nach Mallorca.
Wow, viel Spaß auf Mallorca. Danke für deine Zeit, danke fürs Interview und bis bald.
Ja, bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.
Hau rein, mein Lieber. Oh, yes, yes, yo. Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass bitte eine Bewertung. Das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich vier Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil. Auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer. Mich findest du unter Markus Meurer, Yara Joy, also known as Feli, findest du unter Felicia Hargarten und den DNX-Account findest du auf Instagram unter DNX Global. Second, das DNX Unlimited Premium Coaching Programm. Möchtest du endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen und von den schönsten Orten der Welt aus arbeiten? Und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit? Und du hast das Wissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst? Das können zum Beispiel Trainer, Coaches, Berater, Designer, ITler oder auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein. Dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Und welche Strategie wir dafür nutzen und wie wir das genau machen, erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Zusätzlich zu dem Video bekommst du von uns auch das E-Book, der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de. Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Ich lade dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die DNX-Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit von 0 auf über 19.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine hohe Energie, nur geile Menschen am Start und es findet jeden Tag enorm wertvoller Wissensaustausch statt. Yara Joy und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Und last but not least, das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Bei der nächsten DNX erwarten wir über 1000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight des Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sichere dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du auch alle weiteren Infos zum Eventprogramm, den Main Event Speakern und den DNX Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an dem DNX-Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Instagram-Story.
in der kostenlosen DNX Masterclass, in der kostenlosen DNX Community auf Facebook und live auf dem DNX Event in Berlin. Peace and out.